hört Farm Vision, der Podcast für Zukunftstrends in der Landwirtschaft. Wir sind Patrick Elsner und Paul Hofmann.
Eine Gemeinschaftsproduktion von Wir Landwirten und dem Humusprojekt des Naturparks Schwarzwald Mitte Nord. Wir untersuchen aktuelle Trends wie neue Anbaumethoden, Digitalisierung, Klimawandelanpassung und die agrarpolitischen Rahmenbedingungen. Dabei prüfen und diskutieren wir gemeinsam mit Experten, was eure Höfe wirklich fit für die Zukunft macht.
In dieser Staffel geht es um regenerative Landwirtschaft. Stellen wir uns die Frage, wer steckt eigentlich dahinter? Kann regenerative Landwirtschaft die Versprechen halten? Und kann sie gleichzeitig auf einem konventionellen Betrieb bestehen? Und brauchen wir vielleicht eine Zertifizierung, um Greenwashing zu vermeiden? Dazu gibt es 4 Interviews, eine Kickoff-Folge und abschließend ein Conclusio, in dem wir alles für euch nochmal zusammenfassen. Also bleibt dran und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Ich hoffe, es funktioniert. Wir haben wahnsinnig viele Technikprobleme, aber wir starten. Es muss jetzt raus und wir haben echt viel zu erzählen. Aber erstmal, hallo Paul. Schön, dass wir wieder hier sind. Ich freue mich da auf unser Gespräch.
Ja, hallo Patrick. Ich freue mich auch. Und ich finde es zwar richtig spannend. Also,
ja.
Ich finde, teilweise auch unerwartet. Und,
ja.
Ich freue mich, das mit dir zu diskutieren.
Ich hatte auch eine wahnsinnige Journey beim Hören. Ich bin echt durch verschiedene Welten gegangen, angefangen mit dem Kickoff bis zu jeder Folge und ich bin jetzt gespannt. Wir haben uns jetzt Folgendes überlegt. Jeder nimmt so seine Highlights vom Interview des anderen und der andere darf nochmal ergänzen und zum Schluss geht es nochmal so für uns so, was nehmen wir wirklich mit, wie beantworten wir diese Fragen? Und ich fange mal gleich an, weil das erste Interview hast du geführt und zwar mit Professor Kurt Möller und Professorin Maria Fink. War eine fette Folge, war Wissenschaft, es ging richtig tief zur Sache und sollte man als Praktiker auf jeden Fall gehört haben. Ich hab hier gerade alles aufgebaut, ne, was ich mir an Notizen angemacht habe und es sind echt viele Sachen, die ich mir hier aufgeschrieben habe. Das erste, was ich mir aus der Runde mitgenommen habe, ist, was bringt die regenerative Landwirtschaft wirklich? Was sind so die Maßnahmen? Und da habe ich mir aufgeschrieben, immer wieder Zwischenfrucht, lange Fruchtfolge und dann auch noch Mischkultur. Und das war der erste Take. Also die richtig relevanten Maßnahmen der regenerativen Landwirtschaft, die sind einfach unumstritten, die kann jeder umsetzen, die sind. Und dann, es war, glaube ich, der Kurt Möller, der hat gesagt, lasst euch nicht verarschen. Auf jeden Fall habe ich so notiert in der Sache, ey. Wenn ihr was anderes ausprobiert, was Neues, EMs oder irgendetwas, legt euch eigene Kontrollfenster an, schaut selber auf dem Acker, auf dem ihr das ausprobiert, was bringt es und was nicht. Kontrolliert euch selber und lasst euch nicht von irgendjemandem irgendetwas erzählen, es ist euer Betrieb, auf dem was passiert. Auch interessant, einfach grundsätzlich.
Was ich auch mega spannend fand, was der Kurt Möller ja eingangs gesagt hat, bevor er gesagt hat, probiert irgendwas aus, erstmal ein bisschen weniger machen und das kann sogar ökonomisch eigentlich sinnvoll sein. Also ein bisschen weniger Düngen, ein bisschen weniger Pflanzenschutz. Du holst vielleicht nicht den letzten Doppelzentner raus, aber gut, die 100 Kilo, darauf kommt es auch nicht an. Aber du hast halt, also man kennt das ja so als Grenzkostenrechnung, ja. Ne? Du brauchst halt, musst viel mehr reinstecken finanziell, um diese letzte 100 Kilo rauszuholen. Als du am Ende wieder rausbekommst. Ne? Also du kriegst vielleicht ein bisschen mehr Ertrag raus, aber wirtschaftlich lohnt sich das gar nicht unbedingt. Das heißt, erstmal weniger machen und gucken, wie kriegst du vielleicht damit gute, stabile Erträge hin und dann kommen die Add-ons der regenerativen Landwirtschaft. Und das finde ich ist eigentlich echt, das ist irgendwie so, hey, das sollte eigentlich jeder machen. So, da sollte jeder wirklich sich ernsthaft diese Frage stellen. So, ist das mein Ego, wofür ich jetzt irgendwie, ich sagen muss, ich habe hier noch die 100 Kilo mehr geerntet. Aber wirtschaftlich für den Betrieb wäre das eigentlich sinnvoller, weniger zu machen.
Absolut, ne? Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den ich mir auch rausgenotiert habe, ist eben, dass es weniger Ertrag und weniger Aufwand, das kann auch einfach wirtschaftlicher sein. Ja? Und darauf muss man wirklich schauen. Geht es wirklich um den letzten Doppelzentner rauszuholen oder muss ich irgendwie einen Mittelweg finden und nicht eher auch, besser gesagt, in die Sicherheit des Ertrags reingehen, anstatt immer das letzte bisschen rauszuholen. Haben sie auch sehr deutlich und offen so diskutiert, ja. Und für mich war auch interessante Aussage, dass wir in vieles gar keine Forschung mehr brauchen in der Agrarwissenschaft oder Forschungsbereich. Es wurde schon viel erforscht. Woran es anhängt, ist, wo es Probleme gibt, ist der Transfer von Wissenschaft in die Praxis, in die Umsetzung zu den Praktikern hin. Und erinnere dich mal, es war eigentlich der Ansatz, wo wir vor zig Jahren zum ersten Mal zusammengekommen sind beim Klimaseminaren, die wir zusammen gemacht haben. Auch da hatten wir immer wieder den Punkt, es wurde schon vieles in Klimaanpassung etc. erforscht. Es muss noch der Transfer stattfinden in die Praxis. Und das ist für mich so ein erster kleiner Takeaway, dass die regenerative Landwirtschaft genau so einen Transferpool bildet, von Wissenschaft in die Landwirtschaft hinein. Das ist so ein richtiger Ausprobierpool. Und da auch wieder auf uns beide zurückzukommen, genau aus diesem Transferidee sind wir zur Humusbodenpraxis gekommen und sind wir jetzt hier. Und auch für uns im Rahmen des Wochen vom BLAV, BBZ, ein Rahmen, in dem wir auch mal kontroversere Themen diskutieren, die wir sonst in sehr konventionellen Bereichen eher nicht so gut diskutieren. Aber du wolltest mich gerade nochmal ergänzen.
Ja, nee, ich finde, die Sache ist so ein bisschen zweischneidig. Also ich glaube, es wurde in der Wissenschaft schon viel ausprobiert und nicht alles hat den Weg in die Praxis gefunden, nicht zu bestreiten. Aber gleichzeitig finde ich, ist es auch ein bisschen die Gefahr, dass man sozusagen, dass die Wissenschaft sich da selbst überschätzt. Weil ich glaube, viele Innovationen kommen letztendlich doch wieder aus der Praxis, ne? Und das ist ja auch unser Ziel hier, nicht nur mit Wissenschaftlern zu reden, sondern auch mit Praktikern, die gehen neue Wege und vieles ist auch noch nicht erforscht, glaube ich. Mhm. Viele Potenziale sind noch nicht gehoben und gerade wenn es um die Maßnahmenkombination geht, was ja in der regenerativen Landwirtschaft geht es ja auch viel darum, wie kombiniere ich das eben für meinen Standort am besten, dann glaube ich, dann ist viel doch auch wirklich noch nicht gut erforscht. Und klar, aber letztendlich geht es immer um die Umsetzung, ne? Und ich denke, das hat der Kurt Müller da schon gut zusammengefasst. Wir wissen eigentlich viel, was sinnvoll wäre, ne? Weil wir schaffen es halt nicht, das flächendeckend umzusetzen und wie kann der Weg dahin aussehen? Und ich glaube, da haben wir auch nicht die abschließende Antwort in dieser Folge gefunden, aber wir sind dem vielleicht ein bisschen näher gekommen. Ne?
Ja, wir dürfen uns nicht so lange in der Folge aufhalten, aber sie war auch lang, deswegen noch zwei Sachen dazu. Die Maria Fink hat, glaube ich, gesagt, also sie hat gesagt, es gibt einen Unterschied zwischen Organic und Ecological Agriculture. Mhm. Es ist schwer, das in Deutsch zu übersetzen, vielleicht kannst du helfen. Also die biologische und die ökologische Landwirtschaft, kann man so sagen.
Ja, würde ich auch so sagen, ja.
Also die eine davon ist die zertifizierte Landwirtschaft nach Bio-Richtlinien und die andere ist die wirklich ökologische, ja. Das heißt eigentlich, Bio ist nicht gleich ökologisch. Und beide, beziehungsweise ein Teil davon hat einfach das Problem, dass es zu viele fossile Brennstoffe verwendet werden. Das ist ja auch etwas, was viele Biokritiker immer wieder anwenden.
Also sie sagt beide, ne? Also sowohl die konventionelle als auch die Bio. Ja,
ja. Ja. Und dann auch weiterhin dazu, es gibt, aber das ist etwas, nichts Neues, es gibt keine Standardlösung. Ja. Mhm. Und es gibt keinen Messias, es gibt niemanden, der dir genau sagen kann, so funktioniert es auf deinem Betrieb. Du musst es immer für dich selber herausfinden, weil jeder Standort ist abhängig und nicht nur bodentechnisch, sondern auch von deiner Umgebung, von deiner Vermarktungsstruktur etc. Und da passt irgendwie so das Bild mit rein. Wurde ja auch empfohlen, Mischkultur mit Mansbohnen oder Erbsen? Weizenbohnen?
Mit Bohnen, ja. Mit der Ackerbohne, ja.
Dass es ja ein super Partner ist und dass man das ja auch praktisch in allen so dreschen kann und dass das original französische Baguette deswegen so eine tolle Kruste hat, weil da eben noch ein bisschen Leguminose auf jeden Fall mit drin ist. Ja, das stört gar nicht im Endeffekt beim gewissen Anteil. Also da steckt viel
Potenzial. Erbse geht auch, ne? Erbse haben sie auch viele Versuche gemacht, aber sie meinte, eben bei dem französischen Baguette ist, glaube ich, die Ackerbohne, aber Erbse im Brot ist auch super, hält sich scheinbar länger, geht besser auf. Also schon, fragt mich schon, okay, warum ist das eigentlich nicht schon viel mehr angekommen, ne? Also wenn das so sinnvoll ist. Das fand ich auch nochmal ein gutes Aha-Erlebnis zu sagen, so okay, Untersaat kann Sinn machen, aber noch besser ist wirklich das Gemenge da, wo es geht. Und ja, da brauchen wir einfach mehr Leute, die was in die Richtung ausprobieren und auch Weiterverarbeiter, die da mitmachen. Ja. Und wenn das nicht geht, dann Streifen am Bau. Und das sieht man, finde ich, wirklich in Deutschland noch fast gar nicht. Aber sie meinte, in China ist das momentan ganz groß im Kommen, dass man wirklich sagt, also und auch wenn es vielleicht wenn es vielleicht 8 Meter Abstand sind, geht trotzdem gut und hat mega viele positive Effekte. Mhm. Warum nicht einfach Streifen in Mähdrescherbreite über dein Feld legen und du kannst alles genauso bewirtschaften und hast aber einfach die zwei Sachen, die auf unterschiedlichen Feldern stehen, plötzlich auf einem Feld in Streifen, 8 Meter Streifen gemischt. Ja,
ja. Also was ich so grundsätzlich mitnehme, um das nochmal auf unser Thema zu bringen, also die regenerative Landwirtschaft bringt viel Impulse, wissenschaftliche sowie grundsätzliche Praxisimpulse, die einfach, da gibt es kaum etwas, wo man sagt, das kann was kaputt machen oder da kann irgendetwas grundsätzlich in die Hose gehen. Fast alles, was man machen kann, ist gut. Und in dem, wo man etwas Zweifel haben darf, dann muss jeder für sich selber gucken, bringt das was oder nicht. Ja, das war so mein erstes Fazit. Und darf ich gleich weitermachen mit der zweiten Folge von dir?
Das war ja gerne. Also ich finde
unter dem Titel Zertifizierung mit Professor Urs Negli und Simon Krämer eine super spannende Folge. Da ist eigentlich auch einer meiner Hauptargumente, die bringe ich aber erst am Schluss entstanden. Was war für mich interessant, war dieses die Idee der Output-Zertifizierung, die habt ihr dann näher besprochen, was da alles möglich ist. Also einfach kurz gesagt, mit einem Satelliten checken, wie ist die Photosyntheseleistung, wie ist die Begrünung. Und das, so hat der Simon ja in diesem wunderschönen Wörtern Positive Learning Loop reinbringen, dass wenn ich diese Daten zur Verfügung stelle an Landwirte, wie viel Begrünung hatte ich, wie war die Bodenbedeckung, wie war die Photosyntheseleistung, dann ist das ein ganz, ganz großer Effekt, den der Landwirt nutzen kann, um halt zu schauen, was habe ich auf den Feldern gemacht, wie, und dann hatte ich diese Auswirkung. Ja. Und das kann wirklich viel beitragen und viel mehr, als vielleicht eine Zertifizierung leisten könnte. Ich fand es auch interessant, wie der Urs Negli so diese Entstehung der Biozertifizierung mal gebracht hat, dass es ja in erster Linie zur Verbrauchersicherheit war, aus Skandalen entstanden ist, dann gesagt, hey, da kam die Biobranche auf und die Bio-Lebensmittel kamen auf und da kamen die Ersten, die haben gesagt, naja, wir sind auch Bio, sind es aber nicht. Und in dem Rahmen war es auch damals gerechtfertigt, diese Zertifizierung zum sehr einzubringen, aber
eben eine Prozesszertifizierung, also Prozess, wo Maßnahmen beschrieben wurden und nicht erlaubte Maßnahmen. Ne? Mm. Und damals war man technisch halt auch noch nicht so weit, dass man so Ergebnisse so einfach messen konnte, wie man heute es kann oder vielleicht bald auch noch besser können würde, nur mit Hilfe von KI. Das heißt, insofern voll zu verstehen, danach ist der Biomarkt ja auch durch die Decke gegangen, sozusagen, also für damalige Verhältnis. Ja. Und gleichzeitig, genau, wenn man jetzt über Wiederzertifizierung nachdenkt, dann sollte man das vielleicht nicht nochmal so machen, weil er hat auch gesagt, der Biomarkt ist, also der Bio ist da auf dem damaligen, der Bioanbau ist auf dem damaligen Entwicklungsstand eigentlich eingefroren.
Ja, also Entwicklungsstand, wie kann man das nochmal, also aus wissenschaftlicher Sicht, das hat sich nicht mehr sehr viel darin bewegt.
Mhm.
Ja.
Ja.
Beeindruckend oder hängen geblieben ist auch ein Impuls von Simon Krämer, als es um Zertifizierung ging, ey, wir können das alles aufbauen, aber wir haben dafür gar keine Zeit. Ja, wir müssen jetzt die Landwirtschaft nach vorne bringen, jetzt nachhaltiger machen, jetzt die Maßnahmen nach vorne bringen und nicht uns über Zertifizierung austauschen und dafür Ressourcen reinstecken, sondern wir müssen jetzt handeln. Es bleibt nicht mehr so viel Zeit. Das fand ich jetzt, ob er es jetzt genau so gesagt hat, so ist es auf jeden Fall bei mir in Erinnerung geblieben.
Mhm. Ja, genau, man kann es ewig diskutieren, aber eigentlich ist es schon klar, dass vieles sinnvoll ist. Und wir müssen halt in die Umsetzung kommen. Es ist auch wieder ähnlich das, was der Kurt Möller gesagt hat. Und wir müssen dabei den Bauern mehr vertrauen, finde ich. Da hat er auch so ein richtig schönes Beispiel gebracht aus von den Bauernaufständen. Ich glaube, 14. Jahrhundert in England. Wenn es interessiert, kann man es ja auch nochmal nachlesen. Gerade nochmal guckt im Internet, findet man auch einiges dazu. Und damals haben die Bauern in England eigentlich durchgesetzt, dass sie plötzlich viel mehr Freiräume bekommen haben, selbst als kleine Unternehmer tätig zu werden und nicht mehr sozusagen nur noch für den Adel zu produzieren, als Leibeigene. Und damals hat sich die Produktivität von den Betrieben erheblich verbessert. Und damals, da hatten wir noch keine synthetischen Maßnahmen, die man ergreifen konnte. Das heißt, es waren ja alles ökologische Maßnahmen letztendlich, die gegriffen haben. Und trotzdem wurde die Produktivität und auch die Nachhaltigkeit besser. Die sind damals auf die Vierfelderwirtschaft zum Beispiel umgestiegen. Und da finde ich, müssen wir wirklich auch als Gesellschaft lernen zu sagen, okay, wir setzen die Ziele gut fest und dann lassen wir den Leuten Freiraum, wir vertrauen den Landwirten,
Ja.
dass sie das eigentlich schon gut machen wollen.
Ja.
Da müssen wir, finde ich, echt hinkommen. Und da würde ich mir auch dem Bauernverband noch mehr wünschen, dass er sagt so, hey, lasst uns wirklich über die Ziele diskutieren und die festlegen als Gesellschaft und dann lasst uns bitte Freiraum und überschüttet uns nicht mit lauter Bürokratieregularien.
Ja, ich glaube, es würde er gerne machen, aber man ist zu sehr in der Diskussion um Bürokratieregularien gefangen, dass man diesen Auswurf Richtung Ziele nicht machen kann. Ich meine, aber nicht abschweifen jetzt, ne? ZKL, der Bericht, da hat man sehr stark über Ziele gesprochen. Ja.
Ja, das
Aber
geht ja schon in die richtige Richtung, glaube ich. Und vieles, würde ich sagen, hat vielleicht nicht das Label regenerativ, aber letztendlich von den Zielen, die da drin stehen, die sind ja doch, das ist ja vieles deckungsgleich, ja.
Okay, aber wie gesagt, weiter geht's. Wir hetzen nicht durch, aber wir brauchen es komprimiert. Was ist dir von meinem Interview mit Markus Röser vom BASF hängen geblieben?
Ja, also ich möchte noch ein bisschen früher anfangen. Vielleicht kann ich das ja an der Stelle sagen. Wir haben ja auch Bayer angefragt und leider ist das Interview nicht zustande gekommen, was ich sehr schade finde, weil die werben ja wirklich auch mit regenerativ im internationalen Bereich, sagen aber in Europa ist ihnen sozusagen der zivilgesellschaftliche Druck zu stark, da wird zu viel kritisch hinterfragt. Und
Naja, das haben
jetzt
sie
kann man
nicht
einerseits,
gesagt. Das muss ich, da
nee,
muss,
so haben sie es nicht gesagt,
dazu
okay.
haben sie es nicht gesagt, ja.
Wie haben sie es gesagt?
Sie haben gesagt, dass sie jetzt dafür gar nicht intern die
Oder dass sie damit,
Kompetenzen
sie,
haben.
ja,
Kompetenzen haben,
sie
das.
werben damit nicht im europäischen Raum, aber international scheinen die Freiheitsgrade größer zu sein. So haben sie es, glaube ich, gesagt. Und
Ja,
ich
ich glaube,
übersetze,
das. Ja.
der zivilgesellschaftliche Druck ist höher. Und es ist einerseits ja was Gutes an Europa, glaube ich, dass wir eine starke Zivilgesellschaft haben, die da so einen Druck aufbaut. Und gleichzeitig rückt man natürlich die Agrarindustrie auch dann schnell in so eine Boomer-Ecke. Und ich würde jetzt sagen, sozusagen aus meiner Perspektive gibt es da sicherlich auch Sachen, die sind falsch gelaufen. Und gleichzeitig war ich überrascht bei dem Interview mit Markus Röser. Wenn ich mir anhöre, was ist denn seine Zielvorstellung, wie sehr ich da auch, wie vieles ich da unterschreiben könnte, ja, wo ich jetzt eigentlich erstmal, würde ich sagen, schon kritisch gegenüber Agrarindustrie bin und gegenüber BASF. Ich habe schon gedacht, okay, also BASF ist ohne Frage, haben die einfach einen riesen Einfluss auf die Landwirtschaft. Und das, was er zumindest aufmalt, so von den Zielen, wo sie hinwollen, ist ja doch ganz sinnvoll so. Also da wünsche ich mir eigentlich auch, dass da sozusagen mehr Speed dahinter kommt und da brauchen wir auch die
Ja.
Agrarindustrie. Und da bietet die regenerative Landwirtschaft, oder ich meine, Sie nennen es jetzt irgendwie Klimapartnerlandwirtschaft, bietet da doch relativ viel sozusagen Anknüpfungspotenzial. Und das geht eigentlich auch wieder in die Richtung, macht das überhaupt, also das heißt ja nicht, man darf BASF oder Bayer nicht kritisieren,
Man darf
aber
alle
zumindest sollte,
kritisieren.
man
Ja.
darf alle kritisieren, aber man sollte sie nicht als wichtigen Player vergessen dabei, ne? Und vielleicht die Freiheit, die eine nicht klare Definition bringt, ist ja in dem Sinne schon auch eine Chance. Und letztendlich sagt er auch, wir müssen eigentlich die Ziele, den Output messen. Ja?
Ja,
Ich meine, Sie haben natürlich, man kann natürlich schon sagen, gut, die haben jetzt für sich natürlich auch ein sicherlich interessantes Geschäftsmodell daraus gestrickt. Also sie steigt dann in den CO2-Markt ein, sie haben da ihre Partner aus der Industrie, die ihnen was dafür bezahlen. Da bleibt sicherlich auch bei ihnen was hängen, dann geben sie das an die Landwirte weiter.
und wahrscheinlich verdienen sie auch mit am Green Ammonia, ja.
Genau,
Aber das ist
genau.
in
Und
der Ordnung, ja.
können sie dann plötzlich noch weitere Produkte den Landwirten anbieten, die sozusagen darüber querfinanziert werden. So, sie bieten den Landwirten die Beratung an, da machen sie sicherlich auch Werbung für ihre Produkte. So, das glaube ich, kann man sozusagen dann auch in Frage stellen, ist dann diese Beratung wirklich, also wenn ich mich da beraten lassen würde als Landwirt, denke ich, ist es zu empfehlen, sich auch mal noch einen unabhängigen Berater dazu zu hören, holen und zu gucken, sind das alles sinnvolle Maßnahmen. Aber viele von den Sachen, wo er die jetzt angesprochen hat, wie eben auch Zwischenfrüchte, Minimalbodenbearbeitung, kontextabhängig, das sind alles Sachen, die haben wir schon diskutiert. Und das kam, hast du ja auch gesagt in dieser Podcast-Folge mal wieder, das sind sinnvolle Maßnahmen, ja.
Ja.
Also, und klar, verkaufen sie sicherlich dann auch ihr Saatgut, ihr angepassten Pflanzenschutz für die, also zum Beispiel Braunrost wird irgendwie mehr Thematik in Klimawandelzeiten. Und klar, da entwickeln sie davon Pflanzenschutzmittel und verkaufen das so. Also
Ja.
klar, aber sie müssen ja auch davon leben, ne?
Ja.
Insofern
Also er hat ja wirklich eine sehr ergebnisorientierte Herangehensweise beschrieben. Ja. Und zwar das Ergebnis, was sie sich auch vorgeschrieben haben, war ja CO2-Reduktion. Und das passt im Endeffekt, er sagt, wenn ich mir die CO2-Produktion anschaue, dann ist der Pflanzenschutzmitteleinsatz nicht der entscheidende Punkt, sondern liegt halt woanders. Und wenn ich so mein Verfahren aufstelle, dann ist es gerechtfertigt.
Ja, also er sagt ja CO2-Mittelreduktion und auch bei Steigerung der Biodiversität.
Ja.
Und da würde ich mir zum Beispiel auch wünschen, ne, das hat Kurt Möller ja auch gesagt, es gibt eigentlich im Ökolandbau mittlerweile einige etablierte, entweder präventive oder auch kurative oder zumindest protektive biologische Verfahren und das chemische, also zum Beispiel zum Pflanzenschutz, ja. Und das chemische Verfahren in der Hinterhand zu haben, ist immer gut, aber ist halt manchmal kostengünstiger. Deswegen wird es im konventionellen Anbau halt schon meistens noch eingesetzt. Mhm. Aber eigentlich wäre es viel sinnvoller, ein bisschen mehr zu bezahlen, die etablierten biologischen Verfahren zu nutzen. Und nur wenn die nicht wirken, erst das chemische Verfahren zu nutzen. Und das würde ich mir eigentlich auch wünschen, dass sowas über solche Maßnahmen finanziert wird. Also, dass man wirklich sagt, so, hey, wir sozusagen wollen das gesellschaftlich, damit bezahlen wir den Landwirten, was das der Mehrpreis ist für ein biologisches Verfahren, was auch getestet ist und funktioniert. Ja. Und erst wenn das nicht wirkt, nutzen sie, wenn sie konventionell sind, haben sie noch die hinten in der Hinterhand das chemische Verfahren. Letztendlich hat es auch der Jan Große Kleimann gesagt in dem nächsten.
Aber bevor man dann zu den beiden, ist mir noch wichtig zu sagen, ich meine, ich habe verschiedene angefragt in dieser Runde Industrie und das war nicht leicht. Ja? Ich habe für jeden Verständnis, der abgesagt hat, weil die Begründung war für mich dann immer nachvollziehbar, wenn man sagt, wir haben jetzt dazu jetzt nicht den richtigen Standpunkt, ne? Wir können uns jetzt dazu nicht richtig äußern, da sage ich lieber, redet, dann lieber nicht, ja, weil sonst ist das auch komisch in der Runde, ja. Für mich war, also kurz mit Markus Röser, ich fand es interessant, worum es im Endeffekt geht und da die Entlohnung dessen, was Landwirte neben dem eigentlichen Produkt, was wir zum Mampfen bekommen, und zwar Leistung, wie kriegen wir das hin? Da ist immer wieder der große Konflikt. Lebensmittel kann ich am Markt verkaufen, plus ein bisschen on top im Erzeugerpreis, wenn es Bio oder X ist. Aber es ist anscheinend nicht die Endlösung, um zu finden, wie kriege ich die Leistung honoriert. Das war noch so für mich wichtig jetzt aus der Runde.
Ja, wobei ich finden muss, also ich will das ja total unterstützen, dass die Landwirte mehr Geld brauchen für die Leistung, die sie erbringen. Und gleichzeitig ist es nicht ganz ehrlich zu sagen, man nimmt eine Baseline von dem, was die Landwirte bisher an CO2 verbrauchen in der Produktion. Und dann bezahlt man sozusagen das, was sie einsparen oder in den Boden einspeisen, sozusagen wird davon abgezogen und das wird ihnen bezahlt. Letztendlich müsste man ehrlich gesagt erstmal sagen, die Landwirtschaft muss das nutzen, um selbst klimaneutral zu werden. Und dann erst verkaufen wir diese Zertifikate an andere Industriezweige, damit die klimaneutral werden können. Das ist ein bisschen, ist nicht ganz ehrlich, finde ich. Und gleichzeitig muss man natürlich sagen, die Landwirtschaft braucht einfach gesellschaftliche Unterstützung, weil die Produktpreise einfach viel zu niedrig sind und dieser Mehrwert, der auch noch erwartet wird von der Landwirtschaft, halt nicht darüber abbildbar ist, über die Produktpreise. Insofern will ich da gar nicht dagegen gehen, aber gleichzeitig muss man trotzdem auch ehrlich sein und sagen, ja, eigentlich, wir sehen es als eine Übergangslösung, weil die Produktpreise einfach viel zu niedrig sind.
Ich denke, wir werden immer in der Landwirtschaft in einer Übergangslösung sein.
Ja.
Aber kommen wir doch zu unserem letzten Interview mit Alois Husche und Jan Große Kleimann.
Also ich finde, was letztendlich für mich so das Ganze auf den Punkt gebracht hat, war, als der Jan Große Kleimann gesagt hat, ich möchte letztendlich als Landwirt frei sein. Ich möchte frei sein und das Ergebnis soll zählen. Also, und ich möchte aber eben in der Hinterhand, wenn Wetterextreme durch den Klimawandel kommen, möchte ich die Möglichkeit haben, all das, was sozusagen mir an Maßnahmen zur Verfügung steht, auch nutzen zu können. Aber für mich ist ganz klar, ich will meine chemisch-synthetischen Inputs in den Betrieb reduzieren und ich will die nur einsetzen, wenn alles andere nicht geklappt hat. Und da finde ich, ist er super konsequent. Und er sagt aber, ich will die aber zum Beispiel im Frühjahr, wenn es halt super nass ist und ich halt nicht hacken kann oder striegeln kann auf dem Feld, dann will ich halt notfalls auch ein Herbizid ausbringen können. Ja. Oder wenn meine Direktsaat sozusagen als Bio ist das Ziel, Aber wenn es halt mal nicht klappt, dann will ich auch noch ein Appetit ausbringen können. Und das finde ich eigentlich, das ist eine richtig coole Herangehensweise, finde ich. Und das wünsche ich mir noch viel mehr. Und er hat auch gesagt, er hat das Gefühl, eigentlich kommen die Landwirte in der Breite, die werden gar nicht drumherum kommen, früher oder später mehr regenerative Maßnahmen zu integrieren. Und das hat letztendlich aber auch so ein bisschen für mich das Fazit von der Wissenschaftsfolge. Das muss eigentlich regenerativ, muss eigentlich der neue Standard werden. Ja? Und ich meine, wie man das jetzt nennt, sag mal, scheißegal, würde ich sagen. Aber letztendlich ist es ja auch das, was in der Farm-to-Fork-Strategie drinne steht.
Ja,
Ich würde das so sagen, ich
müssen wir
wünsche
nachher nochmal drauf
mir,
schauen, ob das ein erzwungener Standard sein kann. Ja, ob das so nach
nee, nee, das glaube ich
Cross-Compliance oder nach
erzwungen.
guter
Nee, 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 das sage ich ja gar nicht.
Fachlichkeit.
Ich will, das sage ich ja auch. Ich will ja keine Bürokratie. Ich will, dass wir als Gesellschaft Ziele definieren. Und diese Ziele, das will ja die Gesellschaft, die will ja mehr Tierwohl, mehr Biodiversität oder zumindest wieder ausreichend Biodiversität und sie will Klimaschutzleistungen. Das will die
Und sie will das
Gesellschaft.
essen.
Und sie will was zu essen, ja, genau. Und das muss irgendwie alles zusammengehen und das müssen wir irgendwie wirtschaftlich hinkriegen. Und das ist letztendlich, wenn wir das hinkriegen, dann ist es regenerative Landwirtschaft, so würde ich es nennen. Und man kann es auch anders nennen, da streite ich mich überhaupt nicht drüber. Und deswegen kann es aber eigentlich auch nicht eine Nischenzertifizierung bleiben. Natürlich kann es vielleicht, kann es immer Add-on für Leute, die mehr machen, sozusagen eine Zertifizierung geben. Und es kann eine Möglichkeit sein, da erstmal Geld reinzubringen und Anreize zu schaffen. Aber eigentlich muss es in meinen Augen der neue Standard werden.
Ich glaube, ich habe sie ja versucht, oder da reinzulocken, ob sie das so sagen wollen, dass es alle Landwirte machen wollen. Und da haben sie natürlich
Haben Sie nicht
aufgepasst.
gesagt.
Haben sie nicht, naja,
Haben Sie nicht gesagt? Sie haben
weil
gesagt, Sie wünschen sich. Sie wünschen sich, dass es mehr Leute machen. Das haben Sie
ja,
schon
genau.
gesagt.
Aber meine mal, so überzeugend, wie beide von den Maßnahmen gesprochen haben, was sie auch für sich und ihren Betrieb bringen, ja, kann man eigentlich denken, hey, warum macht das nicht jeder? Ja. Aber es soll jeder machen, wie er will im Endeffekt, ne? Und sich auch wiederum die Maßnahmen raussuchen, die für ihn und seinen Betrieb am besten sind. Das ist immer das für dich und deinen Betrieb. Was ich jetzt
Ja.
interessant finde von beiden, es ist nur eine also nur eine Mini-Stichprobe von Tausenden von Landwirten. Die Motivation von beiden, die war ja nicht marktorientiert. Warum stelle ich um, in Anführungszeichen? Es ist nicht, ja, weil da kann ich mehr Geld verdienen oder so, dann habe ich eine höhere Wertschöpfung von meinem Betrieb. Das waren alles sehr intrinsische Motivationen, auch der Klimawandel fokussiert, einfach mit Blick auf den Boden
Ja.
kam dieser Umschwung. Ich würde
Ja.
jetzt sagen, dass viele, die
Die
ihn regenerativ machen.
Degradation der Böden, die sie auf ihren eigenen Betrieben beobachtet haben, wo sie gesagt haben, da ging eigentlich mal mehr,
Ja.
oder die Böden sind schon in so einem schlechten Zustand, sie so zu erhalten reicht eigentlich nicht, sondern wir müssen da eigentlich mehr machen. Wir müssen wieder regenerieren. Und das hat auch die Maria Fink gesagt, das war eigentlich der Ursprung der regenerativen Landwirtschaft. Insofern sind die da wirklich auch ganz nah an dem Ursprung, wo die regenerative Landwirtschaft herkommt, dass man eben auch gesagt hat, das reicht nicht, den Zustand, aktuellen Zustand der Böden zu erhalten, sondern wir haben schon so viel abgebaut im Vergleich zu den natürlichen Ökosystemen, wo wir herkommen, wir müssen wieder mehr regenerieren. Und da waren sie eigentlich beide, finde ich, da waren sie
Ja,
voll klar drin.
ja.
Also da kommen sie her und da wollen sie auch hin. Und natürlich sind sie in ökonomischen Zwängen und es geht nicht alles von heute auf morgen und man weiß auch nicht immer, was ist jetzt die perfekte Lösung. Also man muss natürlich ausprobieren, ne?
Ja, für mich ist da jetzt noch ganz wichtig das Narrativ, was dahinter steckt. Und zwar, das ist jetzt doof, das in so einer öffentlichen Runde zu sagen, aber wenn ich sage, wenn ich Richtung Landwirtschaft kommuniziere, die Böden wurden in Anführungszeichen runtergewirtschaftet, degradiert, dann steckt dahinter auch immer der Vorwurf. Ja, du oder deine Vorgänger haben hier was richtig schlecht gemacht. Ich will es jetzt nicht bewerten, ja, aber was löst das aus? Du musst halt schauen, damit bist du echt gleich immer wieder eine Anschuldigung und diejenigen, die was machen könnten, eher eine Verteidigungshaltung. Also
Ich glaube,
ich würde würd
man
einfach
kann
mal
es
ganz
so
kurz
hören. Ja, ja.
vom Narrativ würde ich eher davon eingehen, ey, macht eure Böden besser, ja, und was davor passiert ist, ja, es ist so, wie es ist oder es war anders, können wir 1000 Stunden lang diskutieren, ja, aber jetzt geht es darum, macht eure Böden besser. Wie das jetzt dazu gekommen ist, sondern das können wir doch eigentlich ausblenden in der Diskussion.
Weiß ich nicht. Das weiß ich nicht, ob man das ganz kann. Also ich glaube, man muss es nicht als Vorwurf verstehen. Ich
Aber
glaube, man kann es als Vorwurf verstehen, aber man muss es nicht als Vorwurf verstehen. Weil ich meine, wir haben ja alle nach bestem Gewissen gehandelt. Es hat kein Landwirt hat gesagt, ich will jetzt meine Böden so bewirtschaften, dass meine Kinder
genau.
nicht mehr
Ja,
darauf
ja.
wirtschaften können. Alle haben nach bestem Gewissen versucht, das rauszuholen, was auch beraten wurde, das zu machen, was beraten wurde. Und das war eben rückblickend vielleicht nicht immer das Richtige. Und ich glaube, da muss man schon so ehrlich sein und auch sagen, okay, also jetzt mit neuem Kenntnisstand oder wenn ich jetzt drauf gucke, vielleicht müssen wir das eine oder andere doch verändern. Und ich glaube, einfach die Augen zu verschließen und nur nach vorne zu gucken, hilft nicht. Ich glaube, man muss es schon auch ein Stück weit da zu sich nehmen, zu sagen, okay, da habe ich mich vielleicht getäuscht. Aber das heißt ja nicht, dass alles falsch war. Aber vielleicht sind wir übers Ziel hinausgeschossen, dass wir immer versucht haben, das Maximum rauszuholen, mit noch mehr sozusagen Pflanzenschutz und Düngergabe. Vielleicht Pflanzenschutz und Düngermittel sind deswegen vielleicht auch nicht Teufelswerkzeug, aber zumindest müssen wir gucken, wie können wir sie mit dem heutigen Wissensstand nochmal deutlich effizienter und reduzierter, flächenspezifischer ausbringen. Und wie können wir vielleicht ergänzende Maßnahmen nutzen, sodass wir es gar nicht brauchen. Ne?
Ja. Aber also ich glaube, ja, dennoch muss ich deswegen nicht die ganze Vergangenheit immer wieder callen. Ja?
Ja, aber man muss schon, man muss nicht alles wieder können, aber ich glaube, man muss schon anerkennen, der Gernot Bodner, mit dem wir uns auch mal unterhalten haben, der hat das, finde ich, auch so schön gesagt, die machen, wenn sie Praxisforschung machen, wenn sie Bodenproben nehmen, dann nehmen sie immer eine Probe auf dem Feld und sie nehmen eine Probe neben dem Feld in einem möglichst ungestörten natürlichen Ökosystem. Mhm. Und neben dem Feld, da finden die meistens Humuswerte irgendwo zwischen 6 und 10%, ja. Und das ist eigentlich vom natürlichen Ökosystem möglich. Und da waren die Böden, bevor sie unter Kultur genommen wurden, waren sie irgendwann mal.
Ja, das war aber vor 10.000 Jahren.
Also, ja, je nachdem, wann die Kulturen unter Kultur genommen werden, war es auch deutlich kürzer, würde ich sagen. Also vor 10.000 Jahren hatten wir noch lange nicht so viel Ackerbau wie jetzt.
Ja, das war überspitzt.
Genau, aber das zeigt uns ja zumindest, und das konnte ja auch, als wir angefangen haben mit Ackerbau, konnte das ja keiner absehen, dass das sozusagen dahin geht. Und erstmal haben wir uns gefreut, so, okay, wenn wir die unter Kultur nehmen, wenn wir die umflügen. Und lange hat man ja auch nur, das hat der Alois ja auch gesagt, er hat gesagt, lange haben wir mit dem Pferd geschält eigentlich. Wir haben nicht geflügt, wir haben Schälflug genutzt, wir haben 10 Zentimeter tief das umgeschifft, weil mehr PS hatten wir halt gar nicht. Und plötzlich hatten wir mehr Traktion und dann konnte man plötzlich tiefer ackern und hat erstmal die Erträge gesteigert, weil mehr mineralisiert wurde, klar. Ne? Aber das hat man halt damals vielleicht noch nicht komplett durchblickt oder es war ja auch erstmal cool, die Erträge zu steigern. Aber jetzt mit mehr Wissen muss man da vielleicht dann doch wieder umsteuern und sagen, also sich nochmal erinnern, was hat mein Großvater gemacht zum Beispiel. Ja,
ja gut.
Und ich glaube, das Ziel muss es sein, bei der regenerativen Landwirtschaft dahin zu kommen, wo die natürlichen Ökosysteme vom Potenzial her sind oder das sogar noch zu steigern, weil das ist ja möglich.
Da bin ich ja dabei.
Genau. Und genau, aber dafür müssen wir schon auch ehrlich mit uns sein und sagen, wo stehen wir jetzt? Wenn wir nicht ehrlich damit sind, wo stehen wir jetzt gerade, dann...
Ich meine nur, wenn ich was entwickeln will, dann muss ich einen positiven Resonanzraum schaffen.
Ja,
und den schaffe ich nicht, wenn ich einfach erstmal damit anfange, was war bisher und das war bisher alles doof. Ja? Natürlich ist das eine Rolle und das ist ein Grund, weshalb wir hier miteinander sprechen. Aber das darf nicht bestimmend sein in der Diskussion. Ja, man darf sich, muss ich dann auch sagen, ey, jetzt packen wir es an, jetzt machen wir es besser oder jetzt machen wir es richtig.
Ja, es braucht ein positives Zukunftsbild, was ansieht und nicht eine Schuldzuweisung. Da bin ich total bei dir. Und es hat, das will ich auch nicht falsch verstanden wissen. Ich will niemandem sagen, du hast das falsch gemacht oder das war total bescheuert von dir. Aber ich glaube, auf dem Weg, so, wenn man einmal gecatcht ist von dem Zukunftsbild, dann ist es wichtig, auch mit sich ehrlich zu werden und zu gucken, okay, und wo arbeite ich denn gerade darauf hin oder wo. Welche Sachen, als Kompromisse
in Kauf? Dann einigen wir uns da, wo wir anfangen. Erst das Zukunftsbild setzen und dann zurückblicken.
Ja, das finde ich gut.
Ja? Und ich meine, ich habe bei Ackerbau, ich habe neulich einen Artikel gesehen, also Historiker führen die Ursache von Kriegen mit der Einführung des Ackerbaus zusammen. Ja, also man kann den Ackerbau für vieles verantwortlich machen, offenbar bis hin zu unseren Kriegen.
Ja, aber das ist ja dann, das darf man ja eben auch nicht wissen, das ist ja dann auch nicht der, und das glaube ich, der Fehler wird oft gemacht, das ist ja dann nicht die Verantwortung des einzelnen Landwirtes, dass da irgendwas schiefläuft oder so, sondern das ist ja ein kollektives Ding, in das wir reingeboren sind, in ein System, in dem wir halt leben und das ist nicht deine Schuld, dass du da drinne bist, so, aber es ist deine Verantwortung darin, den besten Weg zu finden, glaube ich.
Es gibt doch, ist das Lied nicht von den Ärzten? Es ist nicht deine Schuld, dass die Welt ist, so wie sie ist. Es ist nur deine Schuld, wenn sie so bleibt.
Naja, das könnten wir uns auf die Songliste wünschen für heute. Ich tatsächlich bin ja jetzt nicht mehr so der größte Ärzte-Fan. Das war ich in meiner Jugend vielleicht teilweise. Mhm. Aber den Song, den finde ich nach wie vor, da läuft mir die Gänsehaut auf jeden Fall ein bisschen runter.
Nice, dann kommt er auf die Playlist. Darf ich jetzt mal so mein
Ja,
größeres Fazit
mach,
ziehen?
ich bin gespannt, ich bin
Ja.
gespannt.
Und zwar, ich habe vorhin schon angedeutet, es kam mit Urs Niekli, mit seinen Ansagen. Und er hat so angedeutet, und ich bin der Meinung, er hat es nicht so offen gesagt, aber bei mir hat es dann geklingelt. Er hat gesagt, es geht im Bio um einen riesigen Markt. Ja. Und dann habe ich nochmal geguckt, wie bin ich jetzt eigentlich in dieses Thema hineingegangen oder wo kamen die Impulse, warum haben wir dieses Thema so kritisch aufgenommen? Das waren Berichte in der Söll, Fachzeitschrift Ökologischer Landbau, es war eine größere Berichterstattung Naturland, auch sehr kritisch. Und dann habe ich gemerkt, hey, der Impuls, weshalb wir jetzt so kritisch und hinterfragen, Zertifizierung in der regenerativen Landwirtschaft, der kommt aus der Biobranche. Und dann habe ich gesagt, naja, und das ist kein Vorwurf, das ist einfach eine ehrliche Betrachtung. Die Biobranche hat Angst um ihren Markt. Ja, weil da kommt ein vergleichbares Prozesswesen hinzu. Ja, das kann machen, was es will. Es ist im Endeffekt könnte es teurer verkauft werden und höhere Margen haben oder der Biokunde wandert zu regenerativ ab. Ja, das ist die Befürchtung. Und das ist doch vollkommen real und das ist vollkommen in Ordnung, wenn man damit ein Problem hat. Ich finde nur, manchmal geht die Biobranche nicht offen genug damit um, wenn sie etwas kritisiert, ja, woher eigentlich ihre Motivation kommt. Und das ist dann auch die Frage, löst denn die Zertifizierung? Im Endeffekt läuft es egal, ob das Output oder prozessorientiert ist, auf ein neues Label zu. Ja, und haben wir damit das Problem gelöst, was die Biobranche dann eigentlich hätte? Also nein, es gibt dann nur einen offensichtlichen Konkurrenten, der ein neues Label trägt oder man muss Bio weiterentwickeln. Also ich glaube einfach, dass das Problem nicht gelöst wird, sondern wir schaffen einfach nur noch neue mit einer Zertifizierung. Und das ist dann das, wir nehmen den Landwirten die Freiheiten weg, wir bringen Bürokratie, wir machen Aufwand, wir beschäftigen von Verwaltungs- bis irgendwelchen Wissenschaftsfachleuten Leute, um ein Zertifizierungssystem aufzubringen, was wir eigentlich, bin ich der Meinung, nicht brauchen. Und diese Zeit und diese Idee haben wir nicht. Und im Endeffekt so geht es darum, ist so, es geht um die Erlöse. Es geht darum, dass Landwirte was verdienen mit dem, was sie tun und dass sie dabei auch Boden verbessern, Biodiversität stärken, etc. Und dafür gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich bilde das über das Produkt ab, und dann sind wir im Biobereich, wo ein Plus ist für die Leistungen, die mit dran sind, oder ich bilde sie parallel ab. Und da bin ich mir dann wieder bei der Zertifizierung. Es geht darum, Umweltleistungen konkret zu zertifizieren und die dann wiederum zu monetarisieren. Und das ist so mein
Und
Takeaway.
auch bei der Agrarförderung sind wir
Und
natürlich.
bei der Agrarförderung. Und im Endeffekt, das ist auch so oft mit Jan und Alois darüber gesprochen. In dem Interview kam mir so, also mir, eigentlich ist doch wurscht, was Nestle und sonst wer alles mit regenerative Landwirtschaft treiben. Im Endeffekt kommt was Positives bei rum, aber es schädigt ja nicht das, was die Landwirte gerade auf ihren Feldern machen.
Ja, also ich meine, wenn unter dem Deckmantel der regenerativen Landwirtschaft halt wirklich unregenerative Praktiken verbreitet werden, dann schadet das. Und da finde ich, muss man aber, genau, und dann da finde ich, geht es aber genau in die richtige Richtung, weil ich glaube, da müssen alle einfach so ehrlich sein, zu sagen, so, okay, gut, wir haben jetzt einige Jahre an Agrarforschung und so hinter uns, ein bisschen was wissen wir, aber ganz vieles wissen wir halt auch nicht. Und es ist einfach Quatsch zu sagen, das ist die Maßnahme, die musst du umsetzen, das bringt jetzt das und das oder das darfst du auf keinen Fall machen. Wir müssen, und das haben wir jetzt irgendwie schon rauf und runter gesagt, wir
Ja.
müssen eigentlich dahin kommen, dass wir Outputs messen.
Ja,
Und
Outputs messen.
das meine ich auch mit dem, dass ich mir wünsche, dass regenerativ das neue Standard wird. Also im besten Falle führt doch das hast du ja, finde ich, hast jetzt sehr schön, finde ich, auf den Punkt gebracht, führt diese Auseinandersetzung mit regenerativ für die gesamte Agrarbranche dahin, dass sie nachhaltiger und regenerativer wird, ohne dass wir eine Zertifizierung brauchen. Also die Bios müssen sich fragen, okay, gut, wenn die jetzt sagen, sie erreichen die Ziele, und setzen vielleicht auch Maßnahmen ein, die wir auf unserer Negativliste haben oder führen neue Maßnahmen ein, die vielleicht bei uns noch gar nicht irgendwie angekommen sind oder so wirklich zur Praxis dazu gehören, dann müssen die sich fragen, wie entwickeln wir unser Bio-Label weiter und
Ja.
wie kann das Bio-Label vielleicht das neue Premium von morgen sein, wo es eh nicht den ausreichend großen Markt für alle gibt. Aber genau, ich meine, dafür wurde, gut, da kann man auch drüber streiten, aber dafür wurde letztendlich in gewisser Weise zumindest darüber, dass Urs Nickli angefangen hat, in der Biobranche darüber nachzudenken, öffentlich, wurde er eigentlich rausgeschmissen.
Ja, und das ist so betreffend. Ich will kein Bio-Bashing machen, überhaupt nicht. Vor meinem Degree steht ein Öko. Aber das ist für mich so bezeichnend.
Ja, genau. Ich glaube, man muss drüber nachdenken, das System in Frage stellen dürfen und sagen,
genau.
Dürfen so, und wie erreichen wir denn wirklich die Ziele, die wir wollen? Und gleichzeitig, genau, wünsche ich mir, dass eben auch im konventionellen Bereich diese Ziele wirklich sinnvoll gemessen werden. Und ich wünsche mir eigentlich, dass das, was der Simon für IARA vorschlägt, dass das die neue EU-Agrargesetzgebung wird. Und da vielleicht auch nochmal ein kleiner Link zu der Folge wieder mit Gernot Bodner. Das bildet nämlich eigentlich auch die neue Humustheorie ab. Durch lebende Pflanzen kommt der Kohlenstoff in den Boden und werden die Boden fruchtbarer. Und wenn wir das einfach schaffen, unseren Bedeckungsgraden, ich würde vielleicht ergänzen auch noch die Biodiversität der Bedeckung, das kann man ja vielleicht auch über Satelliten sogar messen, glaube ich. Wenn man die steigert, dann sollte man mehr Agrarförderung bekommen. Und dann brauchen wir noch Auswaschung von Nährstoffen ins Grundwasser, großes Problem.
Aber es hat doch der Simon gesagt, wenn ich das Ganze ja über Bewässerung
Begrünung
habe und viele Aktivitäten, also was wäscht sich da noch aus?
Man kann trotzdem Sachen falsch machen. Genau. Dahin sollte es eigentlich gehen. Ich finde, das hast du eigentlich da sehr schön.
Auf jeden Fall, ich fand es eine total tolle Reise. Ja, also mit deinen Interviews und allen und auch mit der Kickoffs, das habe ich eingangs schon gesagt, eine total tolle Reise. Und ich bin gespannt, wohin uns unsere nächste Reise führt. Mhm. Wir haben das vorher nicht abgesprochen, Paul, aber hast du schon Ideen? Es ist auch kurz vor Weihnachten jetzt, ne? Wer die Folge hört, wird bald Weihnachten feiern. Womit machen wir weiter?
Ich will das in die stille Zeit zwischen den Jahren mitnehmen.
Gut.
Da nochmal ein bisschen drüber zu brüten. Ich finde, es wurden viele spannende Themen ja auch wieder angerissen. Ich finde, die Sache mit dem Streifenanbau, da würde ich irgendwie gerne mal was zu machen, weil ich finde, das ist halt, glaube ich, wie gesagt, in China wird das großflächig umgesetzt. Warum gibt es das in Europa so wenig bisher?
Für mich ist dieses Thema, obwohl Klimaschutz, CO2-Reduzierung, gut, das ist auch ein Dauerthema.
Über CO2-Prämien, Carbon Farming, da haben wir eigentlich auch schon viel.
Es gibt jetzt auch, Baden-Württemberg hat jetzt eine Studie, ist rausgekommen, wo sind die größten CO2-Potenziale in der Landwirtschaft, Reduktionspotenziale. Da würde ich gerne mal ansetzen. Und vielleicht wäre so die Frage, wo ist unser größtes Reduktionspotenzial und wie heben wir das?
Das finde ich auch nicht cool. Ja, lass uns da Anfang des Jahres auf jeden Fall zeitig einchecken.
Natürlich, und dürft ihr, und da kamen schon Vorschläge in unserer WhatsApp-Gruppe, Link wie immer in den Shownotes, gerne mitdiskutieren und eure Ideen reinbringen. Vielleicht werden Paul und ich zwischen den Weihnachtsfeiertagen nicht ganz so oft am Handy hängen, aber
wir lesen es auf jeden Fall.
Früher oder später lesen wir alles.
Okay, hey, hat mir Spaß gemacht. Ich finde das neue Format auch richtig cool. Also,
ja, tut gut. Ja, man fühlt sich am Ende ein bisschen, wir haben nicht mehr so viele offene Fragen. Ja, wir haben alles gefragt, man ist fertig.
Mhm. Und ich muss sagen, für mich, also nochmal so fazitmäßig, ich bin auf jeden Fall in die Folge reingegangen und habe eher gedacht, wir brauchen irgendwie eine Zertifizierung für regenerativ, und ich gehe jetzt raus und sage so, hey, gerade, gut, man kann mich eines Besseren belehren, aber gerade denke ich eher, ist vielleicht gar nicht so eine gute Idee. Lass uns lieber die Impulse nehmen, dass alle sich in der Szene damit auseinandersetzen müssen, der Landwirtschaftsszene, und alle irgendwie einen Schritt weiterkommen.
Bei mir war es ein bisschen anders. Ich bin auch so distanziert zur Zertifizierung reingegangen, war dann irgendwo beim Punkt, wir brauchen auf jeden Fall eine Zertifizierung. Und dann bin ich, wir brauchen eigentlich doch keine. Also das war also ein Auf und Ab der Gefühle.
Okay.
Paul, ich wünsche dir, falls man...
Hey, warte, ich hab mir jetzt den Song von den Ärzten gewünscht. Was wünschst du dir denn? Warte mal, wie heißt dann der Song?
Ich habe einen, mal was ganz anderes. Ich weiß, welchen du meinst. ich habe so ein bisschen meine Probleme mit den Ärzten, das weiß jeder, viele Leute hassen mich dafür.
Warte, lass uns mal ganz kurz schneiden.
Das bleibt jetzt drin.
Zieh ich mich.
Weil dann,
okay, dann jetzt, sag du mal deinen Song. Ja,
ja, dann habe ich gestern wieder reingehört und es ist eine isländische Cellistin und ich stolper schon dabei. Ich glaube, sie ist Hildur Gunnarsdóttir oder irgendwie so. Die hat ein wunderbares Album, ist schon zig Jahre alt. Without Thinking. Ich glaube, das haue ich auf jeden Fall rein, weil es ist klassisch, modern und es passt so zu dieser typischen Freiburger Nebeltage, die wir schon seit einigen Monaten hier haben.
So ein Scheißchen. Freiburg, da staut sich immer der ganze Nebel, der irgendwie von Westen kommt, vom Schwarzwald. Aber man weiß zumindest, wenn man dann mal ein bisschen hochfährt, dann ist man im Freien. Ja.
Final Word, wie heißt der Song von den Ärzten?
Deine Schuld.
Deine Schuld. Es ist nicht deine Schuld, wenn die Welt ist, wie sie ist.
Ja.
Deine Schuld, wenn sie ist.
Eigentlich habe ich einen richtig geilen Song die letzten Tage entdeckt, aber den gebe ich mir dann fürs neue Jahr auf.
Alles klar. Und jetzt heißt es
guten Rutsch euch.
Schöne Grüße an alle. Bis bald. Ciao.